Frauen, die viel Probleme mit der Vaginalflora haben und ich frage genauer nach, dann haben auch tatsächlich die meisten Probleme mit dem Darm.
Okay.
Das ist aber jetzt nichts Wissenschaftliches, das ist viel Medizin, ne? Ich denke schon, dass das auf jeden Fall zusammenhängt. Und wenn du prinzipiell ein Problem hast, ein gesundes Mikrobiom für die Vagina zu entwickeln, dann scheint es auch ein Problem für den Darm zu sein. Also es macht aus meiner Sicht immer Sinn, beides zusammen anzugehen. Ich habe das Gefühl, das geht Hand in Hand.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Unser Bauch ist wie ein sensibler Kompass. Er reagiert auf Stress, Ernährung und unsere Hormone. Viele Frauen berichten allerdings, dass seitdem sie die Pille genommen haben, hat sich irgendwas am Bauch verändert. Die Verdauung funktioniert irgendwie anders, der Bauch ist geblähter. Aber was könnte dahinter stecken? Heute spreche ich mit Dr. Lea Marie Köhler. Sie ist Gynäkologin und Präventionsmedizinerin. Und wir wollen einmal klären, was verändert die Pille eventuell an unserer Verdauung? Und wie können wir das Ganze so unterstützen, dass unser Bauch und unsere Verdauung doch funktioniert? Lea, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, dass dieser Podcast auf ganz, ganz viel interessierte Ohren stoßen wird.
Danke für die Einladung, Thomas. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, erklär mal, was passiert denn hormonell mit uns, wenn wir die Pille nehmen?
Es ist so, dass der natürliche Zyklus durch die Pille unterdrückt wird. Wir haben bei den Pillen unterschiedliche Zusammensetzung, das will ich noch mal kurz erklären, damit nachher noch etwas deutlicher wird, was da die Unterschiede sind. Wichtig für die Verhütung ist letztendlich die Gestagenkomponente, also alles, was von Progesteron, dem natürlichen quasi Hormon für die Schwangerschaft, abgewandelt ist. Diese Progesteronkomponente nennen wir Gestagene und diese Gestagene sind wichtig, um den Eisprung zu unterdrücken. Das ist letztendlich das, was die Pille tut. Das macht die Gestagenkomponente. Und dann gibt es einmal Pillen, die haben nur Gestagene, die einfach den Eisprung unterdrücken. Und dann gibt es Pillen, die sind mit Östrogenen kombiniert. Also Östrogen, das typische Frauenhormon. Und da gibt es auch unterschiedliche Formen von Östrogen. Und diese Kombinationspillen sollen quasi den natürlichen Zyklus imitieren. Das hat aber mit natürlichem Zyklus natürlich nichts zu tun. Wir haben in der Regel sehr viel niedrigere Spiegel, als wir sie normalerweise hätten, wenn wir einen natürlichen Zyklus haben. Also in allererster Linie ist es so, der natürliche Zyklus wird platt gemacht. Die zyklischen Schwankungen, denen wir Frauen normalerweise unterliegen, fallen dann weg. Wir haben eine konstante Hormonkonzentration und die Wirkung der natürlichen Hormone, die fehlen oder können dann fehlen.
Okay, das heißt, wir haben eigentlich niedrigere Hormonmengen, wie wir es natürlich hätten, aber das reicht tatsächlich, um die eigene Hormonproduktion zu unterdrücken.
Genau, so ist es. Also insbesondere beim Östrogen haben wir da niedrigere Spiegel und wir nutzen, also ich sag mal, wenn eine Frau zur Verhütungsberatung zu mir kommt, dann ist es für mich ja erstmal wichtig zu sehen, wo steht sie denn eigentlich? Also wo im Leben steht sie, wie alt ist sie, was hat sie für eine Beziehung, ist sie vielleicht noch in Ausbildung, wann hat sie einen Kinderwunsch, hat sie überhaupt einen Kinderwunsch, was sind ihre Ansprüche an die Verhütung? Und dann wähle ich ja mit der Frau gemeinsam eine passende Verhütung für sie aus. Wenn wir jetzt dazu kommen, dass es die Pille ist, dann gibt es da eben unterschiedliche Möglichkeiten und viele wollen gerne mit möglichst wenig Hormonen verhüten und dann wäre jetzt ja zum Beispiel eine sehr niedrig dosierte Gestagenpille eine Variante, die man da wählen könnte. Aber das reicht, also das ist genau wissenschaftlich ausgemessen, sage ich mal, wie viel Dosis du von einem bestimmten Gestagen brauchst, um die Eierstocksfunktion zu unterdrücken. Normalerweise nutzen wir Pillen mit der sogenannten doppelten Ovulationshemmdosis, so nennt sich das. Also, dass wir die doppelte Dosis benutzen von dem, was wir bräuchten, um den Eierstock zu unterdrücken. Und dann gibt es eben welche, die surfen etwas knapper an dieser Kante entlang.
Und dementsprechend ist der Schutz wahrscheinlich immer noch gut, aber nicht mehr ganz so gut wie bei dieser doppelten.
Die regelmäßige Einnahme ist einfach das Entscheidende. Und es gibt Pillen, die, wenn die etwas höher dosiert sind, dann ist dieses Zeitfenster der Einnahme, die du dann noch nachholen kannst, länger, also zum Beispiel 12 Stunden. Und bei denen, die sehr niedrig dosiert sind, hast du eben nicht so ein langes Einnahmefenster. Da musst du ziemlich genau darauf achten, dass du dann plus minus 1-2 Stunden das dann eben auch passend einnimmst.
Okay, das ist spannend. Ich will jetzt gleich noch auf die Wirkung von Pille und Darm eingehen, aber vorher habe ich noch eine andere Frage, und zwar ist ja eine, sag ich mal, relevante Nebenwirkung, über die man aufklären muss, die Thrombose bei der Pilleneinnahme. Wie kommt denn das zustande, wenn jetzt die Hormonmenge in der Pille eigentlich so niedrig ist?
Das kommt dadurch zustande, dass wir ja, wenn wir die synthetischen Östrogene benutzen, also hier ist mir nochmal wichtig, der Thrombose-Effekt der Pille ist in der Regel dem Östrogenanteil geschuldet, beziehungsweise der Kombination aus einem bestimmten Gestagen mit einem bestimmten Östrogen. Besonders ist hier das Ethinylestradiol zu nennen, das am häufigsten enthaltene Östrogen, synthetische Östrogen in der Pille ist. Und das Ethinylestradiol ist chemisch so verändert, dass es sehr lange und oft durch die Leber zirkuliert, bis es abgebaut werden kann, und hat dadurch einen Einfluss auf die Gerinnungsfaktoren und kann eben da ein Thromboserisiko auslösen. Das ist insbesondere in den ersten 6 Monaten der Anwendung am höchsten. Und dann spielt eben eine Rolle, was ist es denn für eine Pille? Es gibt sehr, sehr viel verschiedene, ich weiß es nicht genau, aber ich sag mal 40 oder so Wirkstoffkombinationen, die es mittlerweile gibt. Und dann guckst du natürlich, wir fangen immer mit einer Pille an, die ein möglichst niedriges Thromboserisiko hat. Und dann gibt es bei Unverträglichkeiten oder bei bestimmten anderen Zusatzdingen, die wichtig sind, wie zum Beispiel eine Endometriose oder so, Sachen, die da wichtig sind, wo man eventuell andere Kombinationen braucht oder wenn die Frau einfach nicht damit zufrieden ist.
Das heißt, bei einem reinen Gestagenpräparat wäre das Thromboserisiko zu vernachlässigen?
So ist es.
Okay. Und wie ist es jetzt, das, was du gesagt hast, ist, die ganzen Hormone, die wir in der Pille einnehmen, sind synthetisch, also künstlicher Art. Gibt es
nicht
denn
alle.
Auch? Nicht alle? Okay, das wäre nämlich meine Anschlussfrage. Es gibt auch Pillen, die tatsächlich nur natürliche Hormone verwenden.
Nicht nur, also die Gestagene, die du brauchst, um den Eierstock zu unterdrücken, das schaffst du mit den natürlichen in der Regel nicht. Die müsstest du dann sehr, sehr hoch dosieren, da hättest du Verträglichkeitsprobleme. Die natürlichen Gestagene sind ja etwas pro Schwangerschaft. Die wollen ja nicht den Eierstock unterdrücken. Die wollen ja quasi die Schleimhaut vorbereiten, damit sich die Eizelle gut einnisten kann. Also du mit den natürlichen Östrogenen kannst du den Eisprung nicht unterdrücken. Das heißt, du brauchst schon ein synthetisches Gestagen. Aber es gibt, die Pharmafirmen sind ja spitzfindig, es gibt mittlerweile Pillen, die ein synthetisches Gestagen mit einem bioidentischen Östrogen kombinieren. Estradiol Valerat zum Beispiel, dann jetzt ganz neu Estetrol, das ist das fetale Östrogen. Also da tut sich viel auf dem Pillenmarkt. Wenn wir aber die bioidentischen Östrogene nehmen, dann haben wir oft den Nachteil, dass wir nicht eine so gute Blutungsstabilität haben, wie wir sagen. Die natürlichen Östrogene werden halt sehr viel schneller abgebaut als das Ethinylestradiol. Muss nicht so oft durch die Leber. Du hast also nicht so einen guten Effekt, der schleimhautstabilisierend auf die Gebärmutterschleimhaut wirkt, dass du nur dann blutest, wenn du es möchtest. Also zum Beispiel in der Pillenpause. Da erkaufen wir uns quasi ein höheres Risiko für Schmierblutung ein, insbesondere in den ersten Monaten der Anwendung. Je länger man das nimmt, desto weniger wird es dann auch. Aber gerade in den ersten Monaten haben wir das relativ häufig bei den bioidentischen Östrogenen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist, wir verwenden hauptsächlich diese künstlichen Varianten, weil sie dann in einer niedrigen Dosierung einen konstanteren Wirkspiegel hervorrufen. Dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel immer wieder in der Leber zirkulieren. Und dadurch können wir mit einer kleinen Menge an Wirkstoff eine konstante Wirkung erreichen. Kann man das so sagen?
Ja, genau so ist es. Und unser Ziel ist natürlich immer, eine möglichst geringe Dosis einfach zu haben, weil das ja dann auch ein niedrigeres Risiko mit sich bringt für Nebenwirkungen.
Jetzt ist ja etwas, dass viele Frauen tatsächlich mittlerweile einen Östrogenüberschuss in ihrem Körper haben, sei es ein relativer zum Progesteron oder ein absoluter. Etwas, was ich durchaus häufiger beobachte. Stimmst du dem zu, dass zum Beispiel auch viele Produkte, die in Kosmetika verwendet werden, über die gleichen Abbauwege abgebaut werden wie Hormone?
Ja, du spielst auf die sogenannten Xenoöstrogene an, nehme ich an. Also die Xenoöstrogene können in bestimmten, ja, Kosmetika zum Beispiel oder anderen Produkten enthalten sein und sind den richtigen Östrogenen relativ ähnlich und können eine östrogenartige Wirkung im Körper hervorrufen. Das spielt eine große Rolle. Dann spielt natürlich Übergewicht eine große Rolle, weil in den Fettzellen die Aromatase, also das Enzym, was quasi die Umwandlung in Östrogen macht, ja, da eine erhöhte Aktivität hat. Das haben wir eben auch oft, dass wir da bei Übergewicht die Probleme einer Östrogendominanz haben. Und das muss man auch dazu sagen, so ab 35, 40 fängt das an, dass die Eizellen oder die Follikelreifung nicht mehr so planmäßig abläuft, wie zum Beispiel mit 25. Und dass wir einfach immer niedrigere Progesteronspiegel erreichen, weil unsere Eizellen nicht mehr so gut drauf sind und die Progesteronproduktion nicht mehr so hoch ist und dass wir dann dadurch eventuell auch eine relative Östrogendominanz entwickeln können. Und ich glaube, es spielt auch eine große Rolle unsere Ernährung, weil wir einfach ja durch, also da kommen wir vielleicht auch gleich ja noch drauf, wir haben ja das Östrobolom in unserem Darm, was eben auch eine Rolle spielt beim Recycling sozusagen unseres Östrogens. Und wenn wir da Probleme haben, dann kann auch das eine Östrogendominanz fördern.
Das heißt, wir haben auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, wie es zu einer Östrogendominanz kommen könnte. Wie siehst du denn da eben diesen Punkt, dass wir künstliche Östrogene geben, die bewusst schlechter abgebaut werden können?
Naja, ich sag mal so, die Pille wurde, also warum wurde die Pille erfunden? Letztendlich hat die Pille, die wir jetzt um ein bisschen mehr als 50 Jahre haben, dafür gesorgt, dass wir bestimmen konnten als Frauen, wie viele Kinder wir kriegen. Ja? Und trotzdem ein erfüllendes Sexualleben haben konnten. So wie wir es wollten. Und du willst ja dann ein Medikament haben, was dich in deinem Lifestyle nicht einschränkt, was du natürlich nach Möglichkeit gut verträgst, was einfach in der Anwendung ist. Und das ist eben der Nachteil, wenn ich Frauen bioidentische Östrogene aufschreibe. Das ist einer der größten Mankos und das, was die Frauen am meisten nervt, dieses ständige Bluten. Immer hier im bräunlichen Ausfluss und da nochmal und insbesondere im Sommer und dann brauche ich einen Tampon, aber eigentlich ist es noch nicht genug, dann tut es weh, weil es trocken und so weiter. Dieses Schmierbluten ist letztendlich das, was die Frauen wirklich richtig nervt, was ja auch zu verstehen ist. Und deswegen ist das einfach auch mit einem synthetischen Östrogen so gemacht worden, weil das einfach eine höhere Blutungsstabilität hat.
Aber das Risiko für eine Östrogendominanz, höre ich raus, ist damit theoretisch höher.
Mit dem synthetischen Östrogen meinst du?
Ja.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es über das Östrobolom, dann über das Recycling des Östrogens eventuell so sein könnte. Aber ich sehe eigentlich unter der Pille eher Probleme mit Östrogenmangelsymptomen, muss ich dazu sagen. Okay. Ich habe es nicht so häufig, dass die mit Östrogendominanzen unter der Pille kommen. Das ist selten. Vielleicht mal eine Frau in den Wechseljahren, wo der Eierstock dann nochmal trotz Pille zum Beispiel zeigen möchte, was er kann. Aber gerade bei den jungen Frauen habe ich eher Östrogenmangelsymptome, insbesondere an den Schleimhäuten, dass das trocken ist, dass es beim Sex nicht feucht genug wird, dass die Schleimhäute schneller einreißen, dass man nach dem Sex Beschwerden hat. Das sehe ich häufiger. Also Östrogendominanzen sind da eigentlich sehr selten. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass wir eher niedrigere Spiegel haben als das, was die Natur uns geben würde.
Ja, ich meine tatsächlich in Kombination. Angenommen, du hast jetzt ein künstliches Östrogen, du bist vielleicht übergewichtig und verwendest entsprechende Kosmetika, dann hast du ja drei Faktoren, die alle pro Östrogen wirken könnten, beziehungsweise du hast noch das künstliche Östrogen, was dann bewusst etwas langsamer abgebaut wird, zwar in einer niedrigen Dosierung. Und da muss ich sagen, erlebe ich tatsächlich in der Praxis, gerade wenn jemand auch die Pille abgesetzt hat und eigentlich, sage ich mal, ein halbes Jahr nach der Pille ist und wir dann mal die Hormone messen, wenn der natürliche Zyklus wieder in Schwung gekommen ist, erlebe ich schon tatsächlich, dass die Östrogenwerte teilweise sogar überhalb der Referenz liegen.
Ja, da sprichst du was Spannendes an, weil Östrogene und Referenzbereiche sind was Heikles, weil es gibt nicht den einen Östrogenspiegel. Jede Frau hat so ihren eigenen Wohlfühlbereich, sage ich mal. Es gibt welche, die fühlen sich mit 80 gut, es gibt welche, die brauchen 150, um sich wohlzufühlen. Also das ist sehr unterschiedlich. Natürlich, klar, wenn wir einen Östrogenspiegel von 500 oder 600 haben, dann kannst du klar sagen, es ist eine Östrogendominanz. Aber es ist nicht so, wenn du jetzt normale Spiegel misst, also zwischen 80, 150, vielleicht auch mal 200, kann es der Frau trotzdem damit noch gut gehen. Es gibt aber auch Frauen, denen es mit 150 vielleicht schon schlecht geht. Das muss man immer individuell sehen. Deswegen ist Referenzbereiche fürs Östrogen immer schwierig, das so zu nennen, also aus gynäkologischer Sicht zumindest. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Effekt vielleicht was mit einem Rebound zu tun hat. Du nimmst dir dem Körper die Pille weg, der muss sich wieder eingrooven und dann muss ja auch der Östrogenabbau wieder anders funktionieren. Auch die Darmbakterien müssen wieder anders drauf reagieren mit der Beta-Glucuronidase. Ne? Das muss sich wieder einspielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach ein Prozess ist, der ein bisschen Zeit braucht, bis sich das wieder richtig eingespielt hat. Aber klar, dann ist es natürlich wichtig, einfach auch andere Dinge zu tun, um die Östrogendominanz nach dem Absetzen der Pille, wenn sie dann aufgetreten ist, wieder mit Lifestyle-Maßnahmen dann zu durchbrechen.
Zu unterstützen, ja genau. Das ist auch das, was wir letztlich machen, dass wir gucken, dass derjenige halt auf Kosmetika umstellt, wo entsprechend keine Xenoöstrogene drin sind, wo dann eine Gewichtsreduktion stattfindet. Das versuchen wir alles auf jeden Fall auch mit zu unterstützen. Also die Werte, die ich da tatsächlich gemessen habe, lagen so zwischen 400 bis 500 vom Östrogen.
Ja, das ist natürlich eine Östrogendominanz. Dann wäre es natürlich spannend zu gucken, im Ultraschall hat sie vielleicht eine doppelte Follikelreifung, eine persistierende Ovarialzyste oder sowas. Sowas kommt durchaus auch mal vor, unabhängig vom Absetzen der Pille, aber auch nach der Pille, dass der Eierstock dann sagt, juhu, jetzt, ich kann wieder loslegen. Das müsste man sich halt im Vaginal-Ultraschall mal angucken, wie das ist, weil es ja auch Östrogen produzierende Zysten gibt.
Okay, ja, ist spannend. Also muss man auf jeden Fall nochmal sehr viel differenzierter betrachten. Was erlebst du denn oder was weißt du quasi aus der Wissenschaft, was erlebst du aus der Praxis? Welche Wirkung hat denn die Pille auf den Darm?
Also da hattest du ja durchaus einmal in deinem, so sind wir ja auch zusammen in Kontakt gekommen, hattest du ja ein Reel gemacht zum Thema erhöhtes Risiko für Colitis ulcerosa und Morbus Crohn unter Einnahme der Pille. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mit der Pille anfange, dann ist es mir immer wichtig, recht zeitnah mit den Frauen auch zu sprechen. Also ungefähr 3 bis 6 Monate dauert das, bis der Körper sich eingegroovt hat mit der Pille. Aber man muss einfach in Kontakt bleiben und miteinander sprechen und gucken, wie geht's dir mit der Pille? Was hast du für dich für Veränderungen festgestellt? Nochmal auch eben das ernst zu nehmen. Klar, wenn es Probleme mit dem Darm gibt, mit der Verdauung, dann nochmal zu schauen, woran könnte das liegen? Was kann man auch tun, um jetzt den Darm nochmal zu unterstützen bei der Verstoffwechselung und eben den so ein bisschen zu entlasten, nochmal auf die Ernährung zu gucken, nimmst du genug Ballaststoffe zu dir, wie ernährst du dich überhaupt, kannst du da was tun, um deinen Darm zu unterstützen und dann eben eventuellen Wechsel in Erwägung zu ziehen. Man könnte ja dann, wenn man mit einem synthetischen Östrogen angefangen ist, könnte man ja auch überlegen, ob man dann mal eine Pille nimmt mit einem bioidentischen Östrogen, aber da spielen halt einfach wahnsinnig viele Faktoren mit rein. Und man muss mit den Frauen einfach auch darüber sprechen, was das dann bedeutet. Man muss sie darüber aufklären, dass es in den ersten Monaten eben diese Schmierblutungen gibt. Was ich nochmal festhalten möchte, also ich hatte mir diese Studie nochmal ein bisschen genauer angeguckt, es hat sich ja sehr viel getan, auch bei den Pillen. Also wir nehmen immer niedrigere Dosierungen, es wird immer weiterentwickelt, es werden andere Östrogene verwendet, andere Anwendungsschemata. Und diese Studie, die du zitiert hattest, die hatte ja relativ alte Daten. Das waren fast überwiegend Daten von vor der Jahrtausendwende. Die 3 Studien, die nach der Jahrtausendwende waren, wo wir schon etwas modernere Pillen haben, auch da hat sich jetzt seitdem wieder viel getan. Aber die konnten zum Beispiel diesen Effekt ja gar nicht mehr nachweisen. Nichtsdestotrotz, und statistisch signifikante Effekte, muss man natürlich immer sagen, das kann ja auch individuell was völlig anderes sein, muss man das einfach dann nochmal genauer mit der Patientin sich anschauen, was dann die Probleme sind und dann eben auch eine entsprechende Diagnostik vielleicht mal machen. Ne? Einfach mal eine Stuhlanalyse, vielleicht einen Atemtest, eine Intoleranzanalyse. Hat sie vielleicht Laktose oder so? Es gibt auch laktosefreie Pillen, Laktoseintoleranz. Da muss man nochmal genauer hinschauen. Wir wissen, dass sowohl die Hormonersatztherapien in Wechseljahren als auch die Pille aber schützend gegen Darmkrebs wird. Also Frauen, die die Pille einnehmen oder die Hormonersatztherapie machen, haben ein geringeres Risiko für Darmkrebs.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Wie würdest du denn jetzt mit einer jungen Patientin mit Morbus Crohn umgehen, die zu dir in die Verhütungssprechstunde kommt? Hättest du da, sag ich mal, in irgendeiner Form eher, sag ich mal, Hemmungen, die Pille zu verschreiben? Oder wie, gibt es da irgendwie spezielle Kombinationen, wo du eher darauf zurückgreifen würdest? Wie würdest du mit so einem Fall umgehen? Weil das war ja letztlich die Studie, die ich da zitiert hatte, hat genau ja dieses Risiko gezeigt, wenn in der Familie da Risiko besteht für so eine Erkrankung, beziehungsweise auch bei jemandem ausgebrochen ist, dass halt da die Pille auch, sag ich mal, Feuer oder Öl ins Feuer gießen könnte. Du sagst jetzt, in den neueren Studien konnte das nicht mehr gezeigt werden. Wie würdest du dann mit so jemandem umgehen?
Also vielleicht müssen wir hier nochmal differenzieren. Reden wir über Familienanamnese? Also heißt es, es sind Darmerkrankungen in der Familie vorhanden? Oder reden wir über die Tatsache, dass die Patientin selber schon einen diagnostizierten Crohn oder eine Colitis ulcerosa hat? Weil natürlich, wenn sie ein Darmproblem schon hat, sie kommt zu mir und sagt mir schon, ich habe Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, dann würde ich natürlich nie eine Verhütung ihr empfehlen, die über den Darm verstoffwechselt wird. Also Pille oder sowas würde ich immer davon abraten. Dann sollten wir über eine Verhütung sprechen, die Darm- oder Magen-Darm unabhängig verstoffwechselt wird. Also zum Beispiel ein Intrauterinsystem, ja, oder eine natürliche Familienplanung. Kondome,
also,
muss man besprechen.
Intrauterin bedeutet Hormonspirale zum Beispiel oder generell Spirale.
Richtig, genau. Hormon oder Kupfer. Wobei bei Kupfer muss man ja auch immer aufpassen. Kupfer befeuert ja auch wieder Entzündungsprozesse. Während die niedrig dosierten Hormonspiralen die eher reduzieren. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil der Darm ja nun mal auch in der Nähe der Gebärmutter liegt. Das muss man besprechen, aber kann man auf jeden Fall machen. Und das ist auch die Empfehlung der aktuellen Leitlinie. Frauen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sollen nach Möglichkeit eben nicht die Pille nehmen. Das wäre überhaupt nicht Mittel meiner ersten Wahl. Und wenn es jetzt in der Familie ist und die Patientin aber zu mir sagt, ja, ich fühle mich aber gut, ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Darm für mich und ich möchte auch gerne die Pille nehmen, weil das ist, passt gerade am besten in mein Leben, das ist flexibel und ich möchte das gerne ausprobieren, hätte ich persönlich jetzt keine Bauchschmerzen, das mit ihr zu machen, wenn sie das möchte. Da muss man einfach im Gespräch miteinander bleiben und wenn sie Darmprobleme kriegt, da muss man natürlich rechtzeitig dann auch dagegen rudern und gucken und eben schauen. Gut wäre natürlich, wenn man dann gemeinsam Maßnahmen besprechen würde. Was kann ich für meine Darmgesundheit überhaupt generell tun? Ist ja immer gut, wenn man jemanden in der Familie hat, der erkrankt ist. Was kann ich denn eigentlich machen über die Ernährung, Lifestyle und so weiter, um meinen Darm bestmöglich zu unterstützen? Das wäre natürlich unter Einnahme der Pille dann nochmal wichtiger als jetzt im alltäglichen Leben. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das gibt natürlich die Zeit in der Sprechstunde gar nicht her. Ne? Ja. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, ich hätte mit jeder Frau eine Stunde Zeit und könnte das mit ihr so dezidiert besprechen. Aber das wäre überhaupt nicht wirtschaftlich, weil wir für Verhütungsberatung kriegen wir 18 Euro ein paar zerquetschte. Da hast du nicht eine Stunde Zeit, obwohl das natürlich immer toll wäre, wenn es so wäre. Aber da musst du halt dezidiert gucken und einfach sonst ihr auch dann nochmal mit auf den Weg geben. Es wäre gut, wenn sie sich damit beschäftigen oder vielleicht ein Handout machen, wo du dann sagst, hier, ich habe da mal so die wichtigsten Infos für sie zusammengetragen. Schauen Sie mal, was sie da für sich integrieren können.
Wie kommt denn die zurückhaltende Empfehlung der Pille gegenüber bestehenden Morbus Crohn-Patienten und Colitis ulcerosa-Patienten zustande? Also da muss es ja dann Daten gegeben haben, die schon auch, sage ich mal, eine Sorge begründet haben, weil das, also das
die
ist
Verhütungssicherheit. Die Verhütungssicherheit.
Die Verhütungssicherheit. Also es ist gar nicht die Erkrankung an sich.
Nein, die Verhütungssicherheit, weil durch die Durchfälle hast du eben nicht die Verstoffwechselungszeit der Pille. Und Durchfall ist ja auch immer ein Risiko. Wenn du eine Magen-Darm-Erkrankung hast, hast du auch eine höhere Unsicherheit und wird immer empfohlen, zusätzlich zu verhüten, wenn du dich erbrochen hast oder wie gesagt Durchfälle hast. Das ist der Grund, also die Verhütungssicherheit, genau, steht da im Vordergrund.
Was ich jetzt häufig in der Praxis erlebe und wo ich einfach kritisch bin, ist, ich frage meine Patienten immer, warum nehmen sie die Pille? Und ganz häufig ist, ja, ich war beim Gynäkologen und ich habe gesagt, ich habe schlechte Haut. Wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil es mir manchmal so vorkommt, wie wenn das ein bisschen, wenn ich jetzt sarkastisch wäre oder so ein bisschen wie Bonbons verschrieben wird, wo... Ja, im Prinzip, also die wurden dann meistens über mögliche Nebenwirkungen, also zumindest können sie es mir nicht mehr nennen in der Sprechstunde, nicht aufgeklärt. Und welche Indikationen wären für dich wirklich harte Indikationen, um über die Pille nachzudenken? Und was wären für dich Indikationen, wo du eher Abstand davon nehmen würdest?
Die Pille ist kein Lifestyle-Medikament und keineswegs ein Smartie, den man einfach so verteilen sollte. Und das machen wir aber auch nicht. Also ich kann ja immer nur für mich selber sprechen, was die Kollegen machen, weiß ich ja nicht. Aber also würde ich jetzt erstmal zumindest denken, dass das mittlerweile bei jedem angekommen ist. Und es gibt ja auch ganz viele andere Möglichkeiten. Du hast jetzt die Haut angesprochen. Das ist natürlich auch gerade in der Pubertät häufig ein Thema. Aber da gibt es so viele andere Möglichkeiten, die man machen kann. Man muss das mit der Patientin besprechen und einfach über Alternativen reden. Und die Indikation der Pille, die einzige Indikation für die Pille, ist für mich die sichere Verhütung, wenn es zu einem Zeitpunkt im Leben der Patientin ist, wo wir, wenn wir gemeinsam über Alternativen sprechen, keine andere Alternative sehen.
Ja, okay. Also für mich wäre es noch eine zweite Indikation. Ich denke, bei Endometriose ist die Pille, da sind die Pillen ja anders.
Ja, aber das ist mir wichtig, wenn du über Therapie von Endometriose sprichst, dann haben wir ja andere Medikamente. Aha. Nämlich haben wir für Endometriose zugelassene Hormontherapien, die einen ähnlichen Effekt haben wie die Pille. Aber wir würden zum Beispiel, wenn wir Therapie von Endometriose machen, würden wir so ein reines Gestagenpräparat erstmal geben, ohne Östrogene. Du kannst auch die Pille als Therapie für Endometriose geben, aber die sind nicht dafür zugelassen. Die sind trotzdem dann, die haben eine Zulassung für Verhütung. Und wenn du aber Therapeutika für Endometriose machst, dann wäre erstmal die Therapie mit einem Gestagen-Monopräparat zu nennen. Und dann würde ich halt erstmal auch ein Präparat nehmen, was für die Therapie der Endometriose zugelassen ist. Erstens, die Patientin muss es nicht selbst bezahlen, weil es ist ein Medikament zur Behandlung ihrer Erkrankung, anders als die Pille, die Patientin ab 22 Jahren leider selber bezahlen muss. Und zweitens hat einfach das Gestagen, was in dieser speziellen oder in diesem speziellen Medikament drin ist, einen offensichtlich oder in Studien nachgewiesen etwas besseren Effekt als die Gestagene, die wir standardmäßig in der Pille benutzen.
Also genau, die Patienten verwenden halt quasi für beides den gleichen Begriff. Das ist meine Erfahrung. Also für sie ist beides die Pille. Und einen Verhütungseffekt haben ja die Endometriose-Pillen, nenne ich jetzt mal, prinzipiell auch. Aber sie sind halt nicht dafür getestet und nicht zugelassen worden.
Das ist genau richtig. Aber sie haben trotzdem eine Ovulationshemmdosis. Weil was hast du bei der Endometriose? Die Endometriose ist eine auf Östrogen reagible proliferative Erkrankung. Das heißt, Östrogen befeuert die Endometriose, also möchtest du die Patientin künstlich in einen Östrogenmangelzustand versetzen. Sie soll nicht ihren natürlichen hohen Östrogenspiegeln ausgesetzt sein, sondern du willst sie relativ niedrig an der Grenze fahren, wo sie zwar gut klarkommt, aber nicht diesen proliferativen Effekt auf ihre Endometriose hat. Mhm. Und das wird oft und gerne mit den Pillen gemacht, aber die muss sie, wie gesagt, dann ja auch wieder selber bezahlen. Ich persönlich bevorzuge eben diese spezielle medikamentös zugelassene Therapie, einmal auch, um die Patientin finanziell zu entlasten, muss man dann zwar sagen, ist nicht für Verhütung zugelassen, tut es aber trotzdem. Und wenn die Patientin starke Östrogenmangelsymptome entwickelt, ich bestimme dann immer die Östrogenspiegel im Labor und gucke mir an, wo ist sie, ist ja auch wichtig für die Knochengesundheit, dann würde ich immer ein bioidentisches Östrogen über die Haut dazugeben und sie relativ nah an den Spiegel einstellen, wo sie keine Schmerzen mit der Endometriose hat, aber trotzdem aus diesem Tal rauskommt, wo sie sich einfach schlecht fühlt, weil sie nicht ausreichend Östrogene hat. Das ist bei den Endometriose-Patienten tatsächlich manchmal eine Herausforderung, aber das kriegt man ganz gut hin eigentlich.
Wie kommt es, dass du Hormone unter der, ich nenne es jetzt mal Pillengabe, misst? Weil das ist etwas, das habe ich, glaube ich, tatsächlich in meiner ganzen Zeit noch nicht erlebt, dass das gemacht oder angeboten wurde, sondern dann kommt meistens die Rückmeldung, macht unter Pilleneinnahme keinen Sinn.
Das ist richtig, wenn du eine kombinierte Pille nimmst, wirst du immer niedrige Spiegel haben. Aber wenn du eine Gestagen-Monopille hast, dann ist ja die Frage, wenn die Patientin Beschwerden hat, die auf einen Östrogenmangel hindeuten, dann wie stark ist denn die Unterdrückung ihrer Östrogensekretion? Ne? Hängt natürlich auch davon ab, wie viel Fettgewebe hat sie, wie viel Xenoöstrogene nimmt sie zum Beispiel zu sich. Und dann macht es schon manchmal Sinn, den Östrogenspiegel zu bestimmen, weil wir ja wissen, unter 30 ist quasi die Grenze, also 30 Pikogramm, ist die Grenze, wo wir eben dann auch einen negativen Effekt auf die Knochengesundheit haben. Das ist ja auch wichtig. Und für mich, also gerade bei den Gestagen-Monopillen mache ich es häufig, bei den Kombipillen mache ich es nicht, weil ich weiß ja schon, es kommt raus, sie hat nichts. Aber wir messen ja auch das 17-Beta-Estradiol. Das Ethinyl-Estradiol wird ja nicht bestimmt im Blut. Mhm. Ja, das ist ja das, was in der normalen synthetischen Pille enthalten ist. Dann habe ich da natürlich nicht das Ding. Aber wenn sie Östrogenmangelsymptome unter der kombinierten Pille entwickelt, dann macht auf jeden Fall ein Pillenwechsel Sinn. Oder muss man eben dann über Alternativen auf jeden Fall sprechen. Aber Gestagen-Mono doch auf jeden Fall, mache ich häufig, empfehle ich auch immer.
Könnte man theoretisch, wenn man jetzt eine Doppelpille hat, also Östrogen und Progesteron, trotzdem Hormone abnehmen, um zum Beispiel eine Östrogendominanz nachzuweisen?
Wenn du eine eigene Östrogendominanz hast, also quasi mit dem 17-Beta-Estradiol, dem E2, dann könntest du das tun. Wenn du Verdacht auf eine Östrogendominanz hast. Aber wie gesagt, Östrogendominanzen unter der Pille sind ultra, ultra selten. Und dann ist der häufigste Grund eine hormonproduzierende Zyste. Und die sehe ich ja sowieso dann in der Untersuchung. Wenn ich mit der Patientin spreche und sie schildert mir typische Östrogendominanzsymptome, dann unter der Pille, dann frage ich mich ja schon, wie kann das sein? Und dann gucke ich natürlich am Eierstock, was ist denn da los? Hat die jetzt, vielleicht hat sie mal ein, zweimal die Pille vergessen, dann hat sie irgendwie eine Zyste entwickelt und dann sehe ich das ja schon, dann messe ich das gar nicht, sondern sage ich, sie haben hier eine Zyste, da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir da die Kuh vom Eis kriegen und das eben dann weiter beobachten. Man muss ja auch dazu sagen, dass die meisten Zysten sich auch in Luft auflösen, die muss man nicht dann zwingend behandeln und erst recht nicht operieren.
Ja, was wären denn so Symptome, die dich an der Östrogendominanz oder dich darauf bringen würden?
Also klassische Symptome für eine Östrogendominanz sind auf jeden Fall ausgeprägte Ödeme. Wenn das Lipidem zum Beispiel, Patienten mit Lipidem, wenn die einen starken Schub haben, muss man da auf jeden Fall dran denken. Starkes Brustspannen oder auch ständiges Zwischenbluten zum Beispiel könnte ein Symptom für eine Östrogendominanz sein, ja.
Siehst du irgendwelche Bauchsymptome? Blähbauch, Verstopfung, Durchfall?
Nicht so häufig. Also unter der Östrogendominanz, also Östrogen fördert ja eher den Darm, also sorgt ja eher dafür, dass die dann quasi mehr, also Blähbauch ja, aber dass sie dann eher dünnere Stühle haben, dass sie dann wohl mal Durchfall haben. Das ist aber eher selten. Also ich sehe eher diese Symptome.
Aber Blähbauch könnte theoretisch im Zusammenhang
sein. Könnte theoretisch auch sein, ja.
Okay. Wie misst du Hormone? Da gibt's ja auch so gefühlt zwei Lager. Die einen sagen Blut, die anderen sagen Speichel.
Da ich Schulmedizinerin bin, messe ich überwiegend oder in der Praxis ausschließlich über Blut, ist ja auch immer das Einfachste. Es gibt durchaus auch, finde ich, gerechtfertigte Indikationen für Speichelmessungen, insbesondere Cortisol mache ich ganz gerne über den Speichel. Wenn ich da ein Tagesprofil mache, geht ja auch dann am einfachsten für die Patientin zu Hause. Wir haben halt im Speichel den Vorteil, dass wir die aktiven Formen messen. Wenn wir im Blut messen, dann ist ja natürlich auch nochmal entscheidend, wie ist denn der SABG-Spiegel, also das sexualbindende Globulin, das ja dann auch darüber entscheidet, wie viel, ich sag mal, bioaktives Östrogen oder Testosteron oder was auch immer ist denn eigentlich vorhanden. Aber ich messe in der Regel im Blut.
Ich kriege tatsächlich regelmäßig die Frage, wenn jetzt die Schleimhäute einer Frau vaginal trocken sind, sind dann auch die Schleimhäute im Darm trocken?
Das ist eine spannende Frage. Ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung in der Praxis berichten, dass Frauen, die viel Probleme mit der Vaginalflora haben, das ist etwas, was ich mir bei jeder Krebsvorsorge zum Beispiel angucke und erst recht bei den Schwangeren, wenn ich sehe, die haben eine gestörte Flora, oder die neigen zu Infektionen, die sie immer wieder haben. Und ich frage genauer nach, dann haben auch tatsächlich die meisten Probleme mit dem Darm.
Okay.
Also das ist aber jetzt nichts Wissenschaftliches, das ist viel Medizin. Ne? Ich denke schon, dass das auf jeden Fall zusammenhängt. Und wenn du prinzipiell ein Problem hast, ein gesundes Mikrobiom für die Vagina zu entwickeln, dann scheint es auch ein Problem für den Darm zu sein. Also es macht aus meiner Sicht immer Sinn, dann beides anzugucken, und ich empfehle das auch gerne den Frauen, wenn die dann immer wieder mit Infektionen kommen. Also natürlich ist es wichtig, das in den Griff zu bekommen, aber ich empfehle das dann auch immer gerne, sich den Darm eben dann nochmal genauer anzugucken mit einer Stuhlanalyse zum Beispiel, dass man da mal guckt, wie ist es denn, und einfach, dass man dann auch etwas tut, um seine Verdauung aktiv zu unterstützen und sein Mikrobiom, dass man auf die Ballaststoffzufuhr achtet und sich mit eben viel Gemüse ernährt und so weiter. Macht Sinn, beides zusammen anzugehen. Ich habe das Gefühl, das geht Hand in Hand.
Ja, das würde ich auch tatsächlich sagen, dass es sich durchaus gegenseitig beeinflusst. Wenn du eine Stuhlprobe machst, auf was achtest du denn dann? Also was charakterisiert oder auf was schaust du in so einer Stuhlprobe?
Also man muss ja dazu sagen, dass die Mikrobiomforschung noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Also das hat sehr, sehr viel Potenzial. Es gibt auch ja schon gute Studien, die Zusammenhänge zwischen Endometriose und Mikrobiom gefunden haben. PCO auf jeden Fall scheint da eine große Rolle zu spielen. Deswegen ist es etwas, also ich gucke schon auch gerne danach, wie die Zusammensetzung der Bakterien ist, die die Frau dann im Darm hat. Da gibt es ja welche, wo wir wissen, dass die eher förderlich sind. Das schaue ich mir schon dann ganz gerne an. Und natürlich die Entzündung Faktoren, ne, aus dem Stuhl. Wobei das ja eben einfach auch eine Eigenleistung ist, die relativ teuer ist. Also mein Labor, ich glaube so 180 Euro oder was das kostet, oder 150 Euro, wenn wir jetzt so eine ausführliche Stuhlanalyse mit den Entzündungswerten und eben der Analyse der Bakterienstämme machen, dann ist das ja schon viel Geld. Und das muss man sich, oder muss die Patientin entscheiden, ob sie bereit ist, das Geld dann dafür auszugeben. Ne?
Also auf was kannst du konkreter sagen, auf welche Bakterienstämme du da achtest oder welche aus deiner Erfahrung, sage ich mal, förderlich für die Hormongesundheit, Frauengesundheit sind und welche da eher Probleme machen können?
Also ich würde jetzt gar nicht sagen Hormongesundheit, sondern das, was wir auch aktuell, das kennst du ja noch besser als ich, aber dass man eben so auf Bakterienstämme achtet, die eben eher für eine gesunde Darmflora sprechen, und dass man eben Faktoren, die eher für Leaky Gut sprechen, dass man auf sowas einfach achtet, ne? Akkermansia und wie die alle heißen. Also dass man da einfach schaut, dass eher die Guten da im Vordergrund stehen. Was die Hormonbalance da betrifft, da finde ich, sind die Daten einfach noch nicht gut genug, dass ich jetzt sagen könnte, machen wir genau diese, und vor allen Dingen habe ich dann ja auch, da müsste ich ja ein Präparat anbieten können, dass ich sage, oder irgendein Programm, dass ich sagen könnte, nimm mal diese Bakterienstämme und dann wird dein Östrogenstoffwechsel besser. Also da bin ich eher so, dass ich sage, ich möchte generell einfach eine gute Flora im Darm haben mit niedrigen Entzündungswerten. Und dann darf ich davon ausgehen, dass auch der Östrogenstoffwechsel wieder besser funktioniert. Da finde ich, sind die Daten ja einfach noch nicht gut genug. Und auch die entsprechenden, ja, Bakterienstämme, die wir anbieten, dass man das jetzt dezidiert so anbieten könnte.
Misst du denn konkret das sogenannte Östrobolom oder die Beta-Glucuronidase-Aktivität?
Das mache ich jetzt so erstmal nicht, sondern wie gesagt, wir fokussieren uns erstmal darauf zu gucken, wie ist der Darm überhaupt generell drauf und versuchen das zu verbessern. Und meistens ist es dann so, dass dann die Östrogendominanz zum Beispiel ja auch oft dann schon besser wird. Und sonst kann man in der weiterführenden Diagnostik das aber natürlich dann nochmal machen.
Ja, weil die Beta-Glucuronidase, die sorgt ja dafür, dass halt das Östrogen verstärkt immer wieder rezirkuliert.
Genau so ist es.
Wenn du jetzt, sag ich mal, komplett freie Möglichkeiten hättest, wann wäre für dich der Grund, nach sowas zu schauen? Oder gibt's den zu dem jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Studienlage gar nicht?
Ja, also ich sag mal, klar, wenn sie eine Östrogendominanz hat, ich muss ja dann immer gucken, okay, wo steht sie überhaupt? Was bringt sie denn noch für Faktoren mit, die eine Östrogendominanz bei ihr begünstigen könnten? Ist sie vielleicht in den Wechseljahren oder ähnliches? Und dann ist es für mich immer, ich bin eher so ein Fan von erstmal die Basics. Ja, und wenn die stimmen und du machst alles richtig und du ernährst dich gut und deine machst alles für die Darmflora richtig und so, und dann kannst du in die Tiefe einsteigen, was die Details betrifft. Aber das ist ja erstmal schon schwierig genug für viele, einfach überhaupt erstmal einen Lifestyle hinzukriegen, dass es generell einfach gut für die Gesundheit ist, weil dann hast du nachher, du greifst dir dann nur diesen kleinen Teil raus und machst das dann richtig. Dafür sind aber die du hast trotzdem immer noch voll viel Stress, sorgst nicht für eine gute Stressregulation, du schläfst nachts nur 3 oder 4 Stunden, weil du einfach so viel zu tun hast. Dann kannst du dich ja auf den Kopf stellen und die besten Präparate geben. Trotzdem wird es dir nicht helfen, weil alles andere weiter dein Problem ja befeuert. Also deswegen bin ich immer eher dafür, Basics, damit hat man echt oft schon wirklich viel zu tun. Und wenn dann alles stimmt und ich habe immer noch ein Problem, dann gucke ich erst auf Details.
Sehe ich genauso. Also bin ich ganz bei dir. Ich würde gerne noch auf das Thema eingehen, inwiefern die Pille, die Hormone, das Mikrobiom beeinflussen. Sie gelten ja auch unter den Experten als Risikofaktor für eine Dynamphe-Besiedlung. Zudem gibt es ja auch Studien, die untersucht haben, wie generell die Medikamente, die wir alle geben, auf das Mikrobiom wirken. Da gab es eine Studie, die zeigen konnte, dass 24%, sag ich mal, im Labor einen hemmenden Effekt auf das Wachstum der Bakterien hat. Was ja bedeutet, wenn ich das über Jahre gebe, dann hat es vermutlich einen Einfluss, wie sich die Bakterienlandschaft im Darm verändert.
Ja, also das muss ich sagen, finde ich, die Studienlage dazu ist eigentlich wirklich dünn. Wenn wir uns aber das Physiologische angucken und darüber nachdenken, okay, wie ist es, das Zusammenspiel? Wir können ja auch, und das finde ich immer ganz spannend, weil dazu gibt es ja durchaus auch schon Daten, was machen denn Wechseljahre mit dem Mikrobiom? Wechseljahre ist ja erstmal eine Zeit von einer relativen Östrogendominanz, gefolgt von einem riesen Hormonchaos, dann kommt irgendwann der Östrogenmangel. Und da sehen wir ja, dass, also wir haben vorher als Frauen ein unterschiedliches Mikrobiom zu den Männern und nachher gleicht sich das mehr an. Mhm. Und das Östrogen, was mit dem Mikrobiom macht, finde ich, ist ja, also das ist indiskutabel. Das kann man schon sagen, dass es so ist. Und deswegen kann man, finde ich, sehr gut auf diese Daten, was die Wechseljahre betrifft, schauen, wenn wir auf die Pille gucken, weil da haben wir letztendlich ja ein ähnliches Milieu. Ne, wir haben einen relativen Östrogenmangel. Ne, das 17-Beta-Estradiol zum Beispiel ist ja nicht nachweisbar, wenn wir jetzt den Eierstock unterdrücken. Und dann kann man sich da durchaus auch schon mal so dran langhangeln und sich das angucken. Und ja, man muss sich auf jeden Fall mit der Patientin darüber unterhalten und gucken, was hat sie für Beschwerden und sich dann mit ihr zusammen ein Konzept überlegen. Das finde ich einfach ganz wichtig, dass man das nicht, dass die Patienten auch ernst genommen werden, weil ich höre das wirklich von meinen, gerade in der Online-Sprechstunde, ich höre das so oft, dass es dann heißt, nee, kann nicht sein oder es bildet sie sich alles nur ein oder, ne, das finde ich doof. Also wenn die Patientin das Gefühl hat, das ist seit der Pille so, und sie hat Probleme mit ihrem Darm, dann müssen wir das auch ernst nehmen, dann müssen wir genauer hinschauen, dann müssen wir über Alternativen sprechen.
Also ich glaube, das ist die Basis, dass wir unsere Patienten natürlich ernst nehmen in den Beschwerden, mit denen sie kommen. Das, was ich gerade ganz spannend fand, wir denken meistens, oder ich denke meistens daran, ich gebe etwas, das wird im Darm verstoffwechselt, sei es Ernährung oder sei es eben Medikamente. Und darüber habe ich einen Einfluss auf unser Mikrobiom, wenn ich das über einen langen Zeitraum mache. Aber das, was ich bei dir rausgehört habe, ist dadurch, dass ich ja, sage ich mal, die Hormone allgemein eher runterfahre durch die Pilleneinnahme, habe ich einen indirekten Einfluss auf unser Mikrobiom. Quasi wie in den Wechseljahren.
Ja, ich denke schon, dass das eine Rolle spielt. Ja,
ja.
Genau. Die Mechanismen sind da ja gar nicht so richtig bekannt, woran das liegt. Aber es scheint so zu sein, dass der Östrogenmangel sich eben auch ungünstig auf unser Mikrobiom auswirkt. Ja, das ist natürlich etwas anderes wie das, was du in den Darm gibst und dann von innen quasi das hat, sondern es ist ja jetzt ein Faktor, der von außen kommt. Also es scheint so zu sein, aber da wissen wir halt einfach noch nicht genug drüber.
Ja, okay. Ja, das ist spannend. Also das heißt, wir können zusammenfassen, das scheint eine Wirkung zu haben auf den Darm und auf unser Mikrobiom. Studienlage ist nicht mit Sicherheit. Mikrobiom ist so komplex, bis wir das richtig verstehen. Es gibt Hinweise darauf, dass es bestimmte Sachen beeinflusst. Das mit der Dünndarmfehlbesiedlung, da sind sich eigentlich meines Wissens tatsächlich alle führenden Experten einigermaßen einig, dass das einen Effekt haben kann auf Bakterien im Dünndarm. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall die Zukunft auch noch einiges mehr an Wissen zutage führen, wie genau das ist. Was würdest du denn Patienten empfehlen, was sie machen können, damit sie ihr Mikrobiom verbessern können? Wenn sie jetzt in deiner Sprechstunde wären mit, sie nehmen die Pille, haben Verdauungsbeschwerden, was empfiehlst du denen denn? Was können die aktiv machen, damit dass sie da positiv dran arbeiten?
Also ich arbeite immer erstmal gerne mit Ernährungsprotokollen, dass ich die Patienten erstmal 7 bis 10 Tage aufschreiben lasse, was sie überhaupt essen, was sie trinken. Und dann gucke ich mir das an und dann bespreche ich das mit denen. Und in den allermeisten Fällen ist es ja einfach viel zu wenig Ballaststoff, Vollkorn, Gemüse. Und da fange ich erstmal an und gucke mir das mit denen an. Und dann muss man natürlich auch nochmal eine Unverträglichkeitstest eventuell machen. Es hängt ja auch immer sehr von der Ausprägung der Symptomatik ab. Also ob sie wirklich immer richtig krasse Krämpfe hat oder so, ne? Das wäre für mich ja dann auch eher ein Grund, dann die Pille erstmal sofort abzusetzen und zu gucken, ist es dadurch, dann wird es ja nach dem Absetzen besser werden. Die Verhütungssituation muss es natürlich auch hergeben, das muss man dann auch immer nochmal besprechen. Dann wäre es natürlich am besten, erstmal alles aus dem System rauszunehmen und zu sagen, komm, wir machen mal 3 Monate nichts und gucken mal, was dann mit deinem Darm passiert. Ja, und ansonsten wäre eben dann eine Unverträglichkeitsdiagnostik ja auch nochmal spannend, weil die Pille hat ja nicht nur die Hormone, die in ihr enthalten sind, sondern ja auch noch diverse Zusatzstoffe. Auch da kann es ja Unverträglichkeiten geben. Gerade die jungen Frauen, das sind ja oft die ersten Medikamente, die sie überhaupt jemals in ihrem Leben nehmen. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass da auch eine Unverträglichkeit dann dahinter steckt.
Also das heißt, klar, Ernährung, ballaststoffreich. Sind Probiotika für dich in irgendeiner Form interessant? Also lebende Bakterien in Kapseln oder Pulvern?
Ja, benutze ich tatsächlich relativ häufig, wenn es ums Thema vaginale Gesundheit geht. Aber da finde ich halt auch immer ultra wichtig, du kannst ja viele Probiotika geben, aber wenn du halt nichts anbietest, damit sie in deinem Darm überleben, es ist auch schwierig. Ja, dann hast du viel Geld für Probiotika ausgegeben, aber wenn du trotzdem in deiner Ernährung nichts umstellst und trotzdem dich von Nudeln mit Tomatensauce ernährst, dann, wie die Teenies das manchmal vielleicht ganz gerne machen, dann ist es ja schwierig. Dann hast du einfach, wie gesagt, viel Geld ausgegeben. Dann ist es in dem Moment vielleicht gut, aber überleben werden sie dann nicht. Ne? Also ja, ich arbeite schon viel damit, wie gesagt, insbesondere was die Thema vaginale Gesundheit betrifft. Bei Rezidivireninfekten, bei Frauen, die Störungen in der Vaginalflora haben, mache ich das viel. Aber da gebe ich auch immer zu bedenken, auch da ist die Studienlage noch mau. Ja, das muss man dem Patienten immer sagen. Das kostet viel Geld. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass es hilft, aber es ist eine Möglichkeit, es auszuprobieren.
Ja, also genau. Gerade bei Probiotika, was du sagst, Probiotika haben, egal ob du Ballaststoffe tatsächlich isst oder nicht, einfach nur eine sehr zeitbegrenzte Wirkung. Das bedeutet, solange du sie einnimmst, plus 1 bis 2 Wochen hinterher. Und dann sind tatsächlich diese lebenden Bakterien weg. Und wenn man aber langfristig was an dem Mikrobiom umerziehen will, geht das immer nur über Ballaststoffe und Präbiotika. Das heißt, das eine geht tatsächlich ohne das andere, nicht langfristig zumindest.
Ja.
Gibt es denn für dich eine Möglichkeit einer anderen Verhütungsmethode, die, sag ich mal, wenn die Zuverlässigkeit der Patientin ausreichend gegeben ist, eine Alternative darstellen würde im Vergleich zur Pille?
Die Frage finde ich insofern schon mal schwierig, weil es ist ja nicht nur die Patientin, die sind ja zu zweit.
Mhm.
Also man muss immer beide sehen. Und das ist natürlich dann manchmal ein bisschen schwierig. Der Partner ist ja nicht immer dabei. Aber ich finde es, da bin ich ein bisschen Feministin, dass ich sage, es ist die Zuständigkeit von beiden. Natürlich haben wir das Problem, dass wir als Frauen, wir haben ja das Problem, wenn wir schwanger sind. Die Männer können sich dann verabschieden und sagen, ciao, ist nicht mein Thema. Und deswegen ist natürlich die Hauptverantwortung erstmal bei uns, alleine schon zu unserem eigenen Schutz. Wir haben dummerweise bei den hormonfreien Alternativen, was die Sicherheit betrifft, keine sehr gute Alternative, außer die Kupferspirale. Die Kupferspirale ist was, was von der Sicherheit ähnlich ist wie eine Pille zum Beispiel.
Aha.
Aber auch Kupfer bringt, da haben wir vorhin schon kurz das Thema angerissen, seine Themen mit. Also erstmal verhütet es eben über diese sterile Entzündungsreaktion. Frauen, die zum Beispiel sehr stark bluten oder eh schon mit Regelbeschwerden zu tun haben, dass sie regelmäßig Medikamente brauchen für die und erst recht nicht mit Endometriose, für die ist eine Kupferspirale halt überhaupt nicht geeignet. Und ich würde jetzt auch noch 15-Jährigen das alleine das Legen schon mal nicht zumuten wollen. Und dann haben wir, müssen wir ehrlicherweise sagen, mit der Pille vergleichbar von der Sicherheit keine so gute Alternative, insbesondere für die ganz jungen Frauen, wo der Zyklus vielleicht noch nicht hundertprozentig regelmäßig ist, wo auch eventuell noch die Erfahrung fehlt, den Körper zu verstehen und auch genau rauszufinden, okay, wie finde ich denn raus, ne? Habe ich einen Eisprung oder nicht? Weil ich sag mal, die Kombination aus Kondom und natürlicher Familienplanung kann ja auch eine sehr sichere Verhütung sein. Für Frauen, die ein total gutes Körpergefühl haben, die regelmäßige Tagesabläufe haben, die und so weiter. Und das ist, müssen wir ja ehrlicherweise mal zugeben, in der Regel in der Teenagerphase nicht der Fall. Da muss man erstmal ja selber rausfinden, wer man selber überhaupt ist, bis man dann eben Kontakt zum Körper hat. Also wir haben, wenn wir ehrlich sind, keine so zuverlässig guten Alternativen. Und wenn, und das ist ja ein Trend, den ich erlebe, immer weniger Frauen kommen zu mir in die Praxis. Das hat sicher einmal auch mit dem Pillenbashing zu tun, also dass einfach sehr viel Angst ums Thema Pille auch gemacht wird und die Frauen generell da Angst haben, die zu nehmen und deswegen dann nicht mehr in die gynäkologische Praxis zur Beratung kommen, weil sie sich vielleicht auch da dann nicht ernst genommen oder gesehen fühlen. Und dass dann eben mehr mit dem Kondom verhütet wird. Aber da ist ja die Verantwortung dann halt auch klar gemeinsam, aber dann wieder die Voraussetzung, wie alt ist denn der Partner? Wird der mit 16, 17 oder 18 denn seinen Penis ausmessen und die passende Kondomgröße für sich wählen können? Ne? So. Also, und das dann auch zuverlässig tun und das dann anwenden. Und hat sie dann auch, wenn er dann sagt, ach komm, heute mal ohne, hat sie dann auch den Mut zu sagen, nee, ich nehme doch die Pille, nee, ich möchte nicht so gerne schwanger werden. Und sagt sie dann, ja gut, okay. Ne? Und deswegen, wir haben dummerweise, und das ist ein Manko, das gebe ich zu, gerade in den jungen Jahren, was die Sicherheit betrifft, keine richtig tolle Alternative, muss ich zugeben. Aber man könnte ja auch dann ein Konzept fahren, dass man sagt, komm, wir setzen uns zusammen, vielleicht ist die Pille eine Option für dich. Dann nochmal genau erklären, was gibt es für Unterschiede, dass man vielleicht auch sagt, komm, wir nehmen was ultraniedrig dosiertes, damit du einfach die zusätzliche Sicherheit hast. Und dann gucken wir, sobald du mit deiner Ausbildung fertig bist oder wie auch immer, dass wir dann da runterkommen. Oder klar, natürlich, wenn es irgendwelche Probleme damit gibt. Aber so wie du häufig Frauen siehst, die Probleme mit der Pille haben, sehe ich auch häufig Frauen, die eben keine Probleme damit haben, für die das ein gutes Konzept ist. Ich finde immer, Verhütung ist etwas sehr Individuelles. Wir können nicht jetzt sagen, eins ist für alle schlecht und eins ist für alle toll, sondern wir müssen einfach die individuelle Frau sehen und ihre Bedürfnisse und wo sie steht.
Also ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst in diesen sehr jungen Jahren. Wie würdest du es bei einer Mitte-20-Jährigen empfinden? Es gibt ja auch die Möglichkeit, Temperatur zu messen, Cervixschleim zu beurteilen, was ja zumindest schon mal auch eine gewisse Sicherheit gibt, wenn man das mit dem Kondom dann vielleicht kombiniert. Ist das dann eher eine Option oder sagst du, nee, das ist immer noch sehr, sehr weit weg von der Sicherheit einer Pille? Weil worauf meine Frage rauszielt, ist so ein bisschen, was ich erlebe, ist, die Pille wird sehr früh eingesetzt. Sie wird aus sehr, sehr unterschiedlichen Indikationen sehr schnell eingesetzt. Und wenn die Patientin den Wunsch äußert, dann, sage ich mal, im wirklich Erwachsenenalter sie wieder abzusetzen, das umgekehrt, nee, das geht nicht. Also das ist wirklich was ich wöchentlich in meiner Praxis erlebe.
Nee, das ist schade. Also ich finde, letztendlich die Frau ist ja diejenige, die es bestimmt, nicht ich. Meine persönlichen Beweggründe als Ärztin und auch meine persönliche Bewertung dürfen und sollen auf gar keinen Fall in diese Verhütungsberatung überhaupt generell in meine Beratung reinspielen. Ich muss mir die individuelle Frau anschauen und ich muss ihre Bedürfnisse hören und was sie möchte. Und ich muss sie darin unterstützen und ich muss ihr die Informationen geben, die sie braucht, damit sie für sich die richtige Entscheidung treffen kann. Und das finde ich sehr schade. Ich höre das auch häufig, weil ich immer denke, ja mein Gott, also jeder trifft doch diese Entscheidung für sich selber und letztendlich auch wenn ich der Frau die Information gebe und sie sagt, okay, ich bin zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, denn ich krieg das hin. Ja, dann ist es so. Das ist doch super. Dann gehört sie da drin unterstützt. Ja. Es ist nicht so, dass ich bewusst von der Pille abrate. Das mache ich nicht. Wenn die Frau die Pille haben möchte, dann spreche ich mit ihr darüber. Warum ist das so? Was sind die Gründe? Was erhofft sie sich davon? Und so weiter. Und dann muss man das miteinander besprechen. Ich stelle aber genauso wenig in Frage, wenn sie mir mit Mitte 20 sagt, sie möchte die Pille absetzen, weil sie das Gefühl hat, es ist nicht mehr das Richtige für sie. Ja, ist doch gut. Dann lass uns drüber sprechen, was gibt's für Alternativen. Und dann kann auch die Kombination aus natürlicher Familienplanung und Kondom eine gute Kombination sein. Oder vielleicht eine Spirale oder da ein Pflaster oder was auch immer. Also wichtig ist doch zu gucken, wo steht sie, was ist ihre persönliche Meinung. Die Frauen sind heute ja auch wirklich super gut informiert. Es gibt tolle Bücher zu dem Thema, es gibt online viel. Die setzen sich in der Regel ja schon sehr gut mit dem Thema auseinander. Und dann muss man einfach sich zusammensetzen, nochmal gucken, okay, du hast jetzt die allgemeinen Informationen eingeholt. Was heißt das für dich persönlich? Was bringst du mit? Vielleicht für Risikofaktoren, Thrombose in der Familie, Migräne, was auch immer. Und was könnte jetzt für dich das Passende sein? Das muss ja dann eine gemeinsame Entscheidung sein.
Ja, das ist doch super. Also ich denke, ich freue mich schon sehr, wenn der Podcast rauskommt, weil das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Frauen beschäftigt. Und ich finde, vielen Dank an der Stelle für die sehr differenzierte und auch verständnisvolle Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen. Weil das ist, glaube ich, was, das schafft auch wieder Vertrauen mit dem ganzen Thema.
Ja, das würde ich mir zumindest wünschen, weil natürlich auch nicht nur, also ich als Frauenärztin möchte ja nicht nur Ansprechpartnerin für Verhütung sein, auch, ja, klar, aber ich möchte natürlich auch gerne die Frau ihr ganzes Leben lang begleiten und auch eine Untersuchung, wenn wir mit Geschlechtsverkehr anfangen, ja, Chlamydieninfektionen, ein Krebsvorsorgeabstrich, das sind ja alles einfach wichtige Dinge. Und wenn dieser Gang zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin einfach nicht mehr stattfindet, weil Verhütung eben nicht, ne, dieses Thema Verhütung wird bei der Frauenärztin und Frauenarzt angesiedelt, aber das regle ich selber, dann fällt ja auch diese Vorsorge weg und auch der Kontakt, der Austausch. Vielleicht gibt's Probleme beim Sex, hast du vielleicht Schmerzen, was auch immer, ne? Unabhängig von der Verhütung. Wie ist es mit deinem Zyklus? Ist das regelmäßig? Wissen vielleicht viele Frauen nicht, dass es nicht okay ist, wenn der Zyklus mal 45 Tage um 28 Tage hat oder wie auch immer. Also, dass man einfach im Gespräch bleibt. Und da möchte ich nochmal Mut machen. Wir Gynäkologen und Gynäkologinnen, wir beißen ja nicht. Ich weiß, dass das für viele von euch eine Überwindung ist, dahin zu gehen. Aber sucht euch jemanden, den ihr sympathisch findet und habt keine Angst davor. In der Regel machen wir auch beim ersten Mal auch immer erstmal ein Gespräch, reden miteinander. Keiner muss sofort auf diesen ominösen Stuhl. Ich nenne das immer meinen Thron. das ist alles, ihr könnt das alles selber mitgestalten und ihr könnt bestimmen, wann ihr untersucht werdet. Es ist erstmal eine Beratung und eine Kontaktaufnahme und keiner kann euch dazu zwingen. Trotzdem ist es aber wichtig, dass man einfach zusammen in Kontakt bleibt, dass man lernt, wie man eine Brust abtastet und all solche Dinge. Also wir machen nicht nur Verhütung, sondern wir sind auch sonst gerne für euch da.
Absolut. Lea, ich glaube, viele wollen auch gerne noch ein bisschen mehr von dir erfahren jetzt nach dem Gespräch. Wo gibt's denn die Möglichkeiten, Informationen über dich und deine Arbeit so ein bisschen zu bekommen?
Also ich habe eine Praxis in Ippenbüren. Da bin ich quasi in der ganz normalen Sprechstunde tätig und ich habe aber selber auch eine Online-Praxis, wenn man so möchte, wo man Beratungsgespräche mit mir machen kann. Unter Lebenskraftfrau findet man da Informationen. In den Shownotes werden wir da ja auch nochmal die Links dann ja, das verlinken, wo ihr mich dann finden könnt. Und Podcast gerne mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war auch schon in anderen Podcasts unterwegs und habe auch zwischendurch immer gerne mal einen Online-Vortrag jetzt demnächst zum Beispiel zum Thema Hormonersatztherapie und Krebsrisiko, was ich kostenfrei anbiete. Das findet ihr dann alles auch über Insta. Da poste ich das ab und zu.
Perfekt, das machen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes rein. Lea, vielen, vielen Dank für das wirklich sehr, sehr interessante und informative Gespräch. Und ja, alle, die zugehört haben, ich denke, ihr habt einiges mitnehmen können heute.
Vielen Dank für alles.